Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Kurz nach dem World Cup of Darts geht es schon mit dem nächsten großen Major-Turnier weiter. Und es ist nicht irgendein Turnier. Es ist eigentlich das Sommerhighlight im Dart-Kalender, das World Matchplay in Blackpool. Damit dann herzliches Willkommen zur neuen Folge von Shortleg, dem Daten.de-Podcast, präsentiert von Bulls. Marvin Pfannenbohm begrüßt euch heute zusammen im Duo mit Kevin Barth. Hallo Kevin.
Ja, hallo zusammen. Das zweitwichtigste Turnier des Jahres, also da müssen wir heute abliefern.
Ah, baust schon mal früh Druck auf, das nehmen wir gerne mit, auch hier in die Twitch-Community, denn wir sind heute mal wieder live hier auf Twitch, deshalb gerne der Aufruf, beteiligt euch gerne über den Chat, wir werden die Beiträge mit in die Sendung einbringen, wir werden ja die Spiele nachher durchgehen, vielleicht habt ihr da ja andere Meinungen, seht andere Spieler vorne, deswegen nicht zögern, einfach rein in den Chat und alle, die jetzt das sich Ganze hier als Podcast anhören, natürlich auch ein Danke an euch fürs Einschalten. Shortleg ist weiterhin hörbar auf den verschiedenen Podcast-Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts oder auch RTL Plus und auch dem Daten-YouTube-Channel. Da gibt es auch wöchentlich die Folge von Shortleg Kompakt. Aktuell sind wir ja bei den großen Turnieren, deswegen pausiert quasi die Kompaktausgabe zurzeit. Aber das wird dann ja Richtung späteren Sommer wieder der Fall sein. Und falls ihr uns unterstützen wollt, sehr, sehr gerne, zum Beispiel auf Patreon, ist das möglich. Weitere Infos gibt es aber auch in den Shownotes. Ja, unser Fahrplan sieht heute wie folgt aus. Natürlich steht das World Matchplay im Fokus dieser Folge. Wir wollen aber beginnen mit den letzten beiden Player Championships in Milton Keynes. Die haben ja quasi dahin geführt zum World Matchplay. Es waren die letzten beiden Turniere vor dem World Matchplay. Und ja, natürlich blicken wir auch noch auf das Women's World Matchplay, was ja in diesem Jahr zum dritten Mal ausgetragen wird. Gut, dann legen wir los mit den Players Championships 13 und 14. Wir haben quasi Halbzeit fast erreicht. Von den 30 Turnieren sind jetzt 14 gespielt. Blicken wir zunächst mal, Kevin, auf Nummer 13. Das hat ja am vergangenen Dienstag quasi direkt nach der letzten Ausgabe von Shortleg stattgefunden. Und wir haben einen weiteren Sieger gefunden. Es war der 13. Sieger im 13. Turnier und der hört auf den Namen Ross Smith.
Ein Spieler, bei dem man gedacht hat, ja, der ist bestimmt auch bald mal dran, der vielleicht auch die Gunst der Stunde genutzt hat, dass Spieler wie Van Gerwen, Van Gerwen war nicht dabei, Cross war nicht dabei, wir hatten da noch mindestens einen weiteren, der Großen, der gefehlt hat. Aber
am Dienstag war es auch Humphries, glaube ich.
Ja, okay. Also dann war ich doch nicht so falsch mit Humphries. Also er hat die Gunst der Stunde auch genutzt. Er hat am Anfang direkt Matchstarts überstanden, waren einige knappe Spiele, einige 6-4, 6-5 Partien dabei, aber auch Ausrufezeichen, die er gesetzt hat. Unter anderem halt quasi sich das Beste zum Schluss aufgehoben. 107er Average im Endspiel. Und so kann man dann auch am Ende den Titel holen und sich für viele starke Monate mit guter Form definitiv belohnen.
Es war ja auch wieder mal ein Turnier der Überraschungen. Wir reden ja immer öfter drüber. Also eigentlich sind es ja keine Überraschungen mehr, dass eher Spieler aus der zweiten oder dritten Reihe sich da ins Finale vorspielen. Wir haben jetzt hier Wesley Plaisir als Nachrücker mal wieder überzeugt. Vor allen Dingen an beiden Tagen kommen wir gleich nochmal auch beim 14. Turnier zu. Ja, Wesley Plaisir im Finale, da dann im Decider verloren, du hast es schon kurz gerade angerissen. Ja, man sieht es irgendwie immer häufiger, dass die Nachrücker vor der Challenge-Tour da wirklich stark aufspielen, denn blicken wir aufs Halbfinale, da haben wir mit Cam Crabtree und Andy Bolton noch zwei weitere Spieler ohne Tourkarte, also gesamt dann 3 von 4 Halbfinalisten ohne Tourkarte. Ja, es ist schon ein starkes Ding.
Auf jeden Fall, es fällt auf, in solchen Momenten, wir haben das ja auch mit Kai Gotthardt, der an dem Tag bester Deutscher im Achtelfinale war, also die Kluft scheint nicht mehr so groß zu sein zwischen der Pro-Tour und der Challenge-Tour und das ist natürlich auch schön, wenn dann Nachrücker da sind, die wirklich auch ein entsprechendes Level spielen können. Und Plaisir, da wissen wir ja, dass es da auch schon eine ziemlich gute European Tour Saison gab. Da sind die Schwankungen immer noch da. Das ist dann jemand, der dann auch mal plötzlich mit Averages rund um die 80er-Marke plötzlich bei der Q-School auftaucht, wo man denkt, okay, ist das, haben die Namen getauscht oder sowas? Aber er hat sich dann nochmal weiterentwickelt, weil das, was er da jetzt gemacht hat, das war schon ziemlich stark. Auch in den letzten 4 Partien 3-mal ein Schnitt von über 100 Punkten. Im Finale, soweit ich das mitbekommen habe, im Deciding Leg auch noch einen Matchstart gehabt, den er nicht nutzen konnte. Also richtig gut mitgespielt. Am Ende war da halt einer, der noch ein Müh besser war und am Ende halt den Sieg davonträgt. Aber das war schon ein ordentliches Ausrufezeichen, was nicht nur er gesetzt hat. 3 von 4 3 von 4 im Halbfinale ohne Tourkarte. Das konnte man trotz der Tatsache, dass, glaube ich, 15 Leute gefehlt haben, so nicht erwarten.
Ja, definitiv ein richtig gutes Finale von der Qualität her. Du hast ihn gerade schon genannt, Kai Gotthardt war der beste Deutsche an diesem Tag im Achtelfinale. Er war schon bei Turnier Nummer 12 der beste Deutsche, auch da im Achtelfinale. Also der zeigt wirklich auch, dass er da mithalten kann, besiegt an diesem Tag Jelle Klaassen, Brandon Dolan und Patrick Herath. Das aus dann unter den letzten 16 gegen Cameron Crabtree. Klar, tolles Ergebnis. Vielleicht war da sogar noch ein bisschen mehr drin gegen Crabtree. Mhm. Dann auch gegen ebenfalls einen weiteren Spieler ohne Tourkarte dann im Achtelfinale raus. Vielleicht wäre noch ein weiterer Schritt da möglich gewesen. Aber trotzdem, ja, Kai wieder mit einem tollen Auftritt hier. Schauen wir auf die weiteren Deutschen. Runde 2 raus. Daniel Klose, Martin Schindler verliert schon wieder gegen Martin Dracht. Also das muss ich auch nochmal sagen. Martin Dracht hatte, glaube ich, vor dem Block davor nicht ein einziges Spiel gewonnen auf der Pro-Tour. Er war wirklich geldlos quasi. Er hat damals schon Martin angeschlagen im letzten Block und jetzt wieder. Also das muss mir auch einer erklären, denn Dracht ist ja wirklich jetzt einer der schwächsten Tugatoler, würde ich mir das mal rausnehmen zu sagen. Ärgerliche Niederlage dafür, Martin. Ja, das stimmt natürlich, aber trotzdem, das sind natürlich Spieler, die Martin eigentlich mittlerweile ja auf jeden Fall schlägt oder auch schlagen sollte. Florian Hempel, Gabe Clemens, Penasulovic, alle raus in Runde 2. Also das haben wir jetzt ja echt schon oft gehabt, dass die Deutschen und Österreicher dann Runde 1 irgendwie auch mehrheitlich gut durchkommen, ne? Aber dann irgendwie in Runde 2 da auch dann die meisten wieder ausscheiden. Also das Bild hat sich hier auch wiederholt. Und ja, Pascal Rupprecht, Tim Wolters und auch Robert-Jan Rodriguez waren bei diesem Block da nicht erst dabei.
Ja, und dann sieht man halt auch, wie wichtig dieser Erstrundensieg mittlerweile ist, weil Daniel Klose hat einen Sieg gelandet und steht im Race für die WM-Qualifikation über die Pro-Tour-Rangliste weiterhin im grünen Bereich, also müsste aktuell nicht an der Super League teilnehmen. Lukas Wenig, der zuletzt dort auch noch stand, der ist halt ohne Sieg geblieben und deshalb jetzt auf Platz 40 in diesem Race zurückgefallen. Also das sind so Dinge, wo wir ja bei Lukas auch gelobt haben, dieses immer wieder über die erste Runde hinauskommen, wie wichtig das jetzt für diese WM Geschichte letztlich sein kann. Und Klose da mit einem von vielen Auftaktsiegen letztlich.
Ja, wir hatten die Rechnung aber aufgemacht, ne? 30 mal Runde 1 überstehen sind eben auch 30.000 Pfund. Und wenn man das schafft, dann ist man auch bei der WM mit dabei am Ende. Das ist einfach so, aber klar, kann das nicht immer klappen. Aber Klose hat ja auch schon einen Nachrücker-Run auf der European Tour, der kommt ihnen auch zugute aktuell noch. Es wird wahrscheinlich bis zum Ende hin ziemlich auch eng bleiben bei Dan the Man. Ja, erwähnenswert noch Luke Littler, der ist nämlich hier in Runde 1 raus. Kann ja mal passieren. 79er Average gegen Robert Grundy, dann schon eher etwas Überraschendes. Ne? Das hat man dann auch noch nicht oft gesehen. Und auch beim nächsten Event, gehen wir einfach mal rüber jetzt zu Nummer 14. Auch da ist Littler jetzt nicht weit gekommen. Können wir gleich darüber reden, was das aussagt. Wahrscheinlich nicht viel, aber trotzdem, lass uns über dieses Turnier reden. Die Serie denn bleibt bestehen, denn Nummer 14 heißt auch der 14. unterschiedliche Sieger. Also das ist echt absoluter Wahnsinn. Und dieses Mal ist es dann Johnny Clayton, der seinen bereits 6. Players Championship-Sieg einfährt. Das war zuletzt im Mai 2023 der Fall. Aber die Story, die vielleicht über den Tag drüber steht, ist, dass Wesley Plaisir einfach nochmal im Finale stand.
Ja, diesmal tatsächlich ein bisschen in, weiß ich nicht, ob das immer noch James Wade-Style ist, aber da war kein Average vorm Finale höher als 93. Und aber trotzdem ist er durchgekommen, hat ja dann auch im Finale gezeigt, wie das gegangen sein könnte mit tollem Finishing, dann 161 und noch zwei andere, ich glaube 112 und 122 noch von der Uhr genommen. Also da war dann eher das Timing da und hat ihn in einigen Situationen weitergebracht. Und diesmal, ja, ich glaube, der Rückstand war zu groß im Endspiel. Ne? Er war 5-1 hinten, kommt da dann nochmal ran, hat noch einen Dart, um auch das 6-6 zu machen, nutzt den nicht. Und dann ist Clayton halt doch da, macht es zu. Ist aber ein heftiger Fingerzeig. Also einmal ins Finale kommen als Nachrücker ist das eine, das zweimal in zwei Tagen zu schaffen. Also das, da steht jetzt jemand zu Recht auch überall gut da und hat die Chance, als Nicht-Tour-Card-Holder über die Pro-Tour-Rangliste zur WM zu fahren.
Genau, steht aktuell bei 23.500 Pfund. Das ist erstmal ziemlich ordentlich. Also Platz 13 über die Pro-Tour wäre das aktuell. Finde ich natürlich ein bisschen bitter, denn hätte er eins der beiden Finals gewonnen, dann wäre er automatisch halt Nummer 1 Nachrücker gewesen. Ja. Ne? Dann ist die Challenge Tour Rangliste egal, wenn man als Nachrücker ein Player Championship Turnier gewinnt, dann ist man automatisch immer die Nummer 1, die nachrückt. Gleichbedeutend in diesem Jahr natürlich dann auch mit jedem Turnier, was man dann spielen darf, denn Adrian Lewis, Adam Smith-Neal weiterhin noch gesperrt, bis ich glaub, November ist es, wird immer wieder absagen, zwangsläufig, deswegen ja, da ist er nicht ganz so weit vorne auf der Challenge Tour, deswegen ist nicht klar, ob er immer nachrückt. Ne? Also ist er aktuell auf Platz 5, okay, doch, habe ich falsche Erinnerungen. Also Platz 5, ja, meistens klappt es dann doch, ne, auf Platz 5. Also wir werden ihn doch noch öfter erleben. Johnny Clayton, wie gesagt, dann auch nach circa einem Jahr mal wieder auf der Pro Tour erfolgreich und schlägt unter anderem auf dem Weg ins Finale auch Martin Schindler, der nach längerer Zeit mal wieder im Viertelfinale stand. Das war ein ordentlicher Tag, die Chancen gegen Clayton waren auch da. Ne? Kann man jetzt nicht sagen, dass er da chancenlos war. Und im Achtelfinale hat er zuvor seinen World Cup-Partner Gabriel Clemens aus dem Turnier genommen. Das war dann gleichzeitig auch das Aus für Gaga First World Matchplay, denn es war eigentlich noch ein bisschen spannend, denn hätte Clemens das ganze Turnier gewonnen, dann wäre er per Countback quasi noch vorbeigezogen, hätte es noch auf den letzten Drücker nach Blackpool geschafft.
Ja, und die Chancen gegen Martin waren ja schon da. Also da sind wieder doppelt verpasst worden, ist leistungstechnisch halt dann auch runtergefallen. Also wenn man sich das dann anguckt, da ist dann Clemens plötzlich bei 86,63 und war in den Runden davor durchaus dann auch dreistellig oder knapp unter der 100 unterwegs. Also dieser Leistungsabfall hat ihm hier dann zumindest das Viertelfinale gekostet. Martin hat das Beste draus gemacht, hat für ihn, denke ich, auch wichtig, dann mal wieder auf dem Floor so ein gutes Ergebnis eingefahren. Es war generell, glaube ich, aus deutscher Sicht kein schlechter Tag, ne? Mit Florian Hempel auch, der es unter die letzten 32 noch geschafft hat. Also, dass mal drei Deutsche mindestens in der dritten Runde sind, da müsste man auch noch mal genauer gucken, wann wir das zuletzt hatten.
Genau, Gaga hat eigentlich schon auch gut gemacht, finde ich. Diese beiden Turniere sahen wieder etwas besser aus. Trotzdem, seit seinem Debüt 2020 war er immer im Blackpool mit dabei. In diesem Jahr dann mal nicht. Florian Hempel, du hast gesagt, auch, finde ich, einen guten Eindruck gemacht an den beiden Tagen. War jetzt ja auch nicht immer dabei. Hat er ja auch dann auf Instagram geschrieben, auch dann ein paar Wehwehchen gehabt, was auch dann vielleicht ein paar Absagen zur Folge hatte. Das sah ganz ordentlich aus, waren gute Spiele mit dabei. Stefan Belmont war auch im Board-Finale, da dann auch gegen Martin ausgeschieden. Trotzdem hier auch an dem Tag dann viele deutsche Niederlagen in Runde 1. Luke Littler hatten wir erwähnt, früh raus. Und auch Gavin Price, wo ich mir die Frage gestellt habe, zwei Tage nach dem World Cup kann man dann wieder spielen? Das hat, fand ich komisch. Also das,
aber hast du nicht auch irgendwo auf X gesehen, dass der angeblich Rugby gespielt haben soll an dem Wochenende?
Nee, habe ich nicht, hätte ich
Also, ich kann mich total täuschen und dann bitte ich um Entschuldigung oder ob da irgendwie ein Ironie-Emoji oder was war, der mir nicht vorgelesen worden ist oder sowas, aber du hast schon recht. Also, interessanter Pick jetzt dann die Floor-Turniere zu spielen und auf den World Cup zu verzichten, in dem Fall, finde ich auch.
Ja, vielleicht hat er gesagt, oder er dachte sich vielleicht, er wäre nicht fit genug für den World Cup oder wäre besser, wenn da ein fitter Jim Williams spielt. Und was er dann sich selbst betrifft bei den Floor-Turnieren, ist er dann nicht für sein Land, ist er dann für sich selbst, wenn er dann nicht gut genug spielt, ist er halt seine Sache. Das wäre vielleicht noch ein Ansatz, aber fand ich trotzdem komisch. Also man hätte auch ruhig auch dann bis zum Matchplay posieren können. Wenn die Probleme so groß sind, wäre es jetzt kein Problem gewesen. Er kann sich sicher erlauben. Also deswegen, ja, etwas komisch. Robert Owen ist hier noch aufgefallen mit einem Average von 115,85. Also auch solche Spieler immer wieder mit solchen Ausreißern.
Ich habe hier aber auch eine 111 von Ryan Joyce, 111,84 hier im Viertelfinale. Und irgendwer hat es da auch geschafft, mit 110 zu verlieren. Bin mir nicht mehr sicher, ob das in dem Turnier war oder Tom Taylor. 107,71 im Achtelfinale, nicht ausgereicht gegen Johnny Clayton, der 107,32 spielt.
Ja, 110,71, genau, von Taylor, ja. Ja, ja, interessant, was manchmal hier auch gar nicht mehr ausreicht. Dann, du hattest schon kurz hier die Races erwähnt, WM hatten wir schon ein bisschen besprochen, Players Championship Finals Race ist ja auch
Martin
interessant.
Martin zurück.
Genau, Martin zurück. Ricardo ist noch über dem Strich, aber die Tendenz geht eher unterm Strich aktuell, würde ich sagen. Das sieht eher nach unter dem Cut aus, denn da ist noch viel von den ersten Turnieren dabei, wo es noch ergebnistechnisch ganz gut lief, aber zuletzt auch hier wieder ohne Sieg geblieben. Zweimal gegen Cameron Menzies verloren. Ne? Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang, denn Cameron Menzies war der letzte Spieler, der es hätte schaffen können, hätte er das Turnier gewonnen. Der ist dann im Halbfinale ausgeschieden und damit war dann klar, dass James Wade der letzte Spieler ist, der sich für das World Matchplay qualifizieren wird. Damit war auch klar, dass Spieler wie Gabriel Clemens, Dirk van Dijvenbode, Mike de Decker, José de Sousa, Cannon Ritz und auch Kevin Dutz, für den es ja auch noch vor diesem Block eigentlich ganz gut aussah, auf der Strecke bleiben werden. Aber jetzt mehr dazu in unserer Vorschau auf das World Matchplay. Vielleicht als Einstieg, Kevin, mal der Vergleich der Teilnehmerfelder vom letzten zu diesem Jahr. Ich hatte gerade schon Spieler genannt, die das Turnier verpasst haben. Und von denen sind eben auch Van Dijvenbode, de Sousa, Clemens, de Decker im letzten Jahr dabei gewesen. Und auch Steve Wheaton und Ken Heibrechts waren dabei. Die sind dieses Jahr raus. Dafür sind quasi folgende Neulinge mit dabei, die jetzt dieses Jahr dann vielleicht vom letzten Jahr neu dazukommen. Das sind Rian van Veen, natürlich auch Luke Littler, Ricardo Pitechko, Ryan Joyce, Michi Edhouse und Luke Woodhouse, das sind sehr, sehr viele Debütanten, abgesehen von Ryan Joyce. Der war nämlich 2020 schon einmal dabei. Das kommt vielleicht ein bisschen überraschend, aber der gibt nicht sein World Matchplay-Debüt.
Aber interessant. Also natürlich gibt es da einige, denen gewisse große Namen fehlen, wie zum Beispiel Dirk van Dijvenbode. Aber wenn man sieht, was Littler spielen kann, was Rian van Veen spielen kann, Luke Woodhouse ist durchaus ja jemand, der so Stück für Stück besser wird. Ryan Joyce ja auch immer wieder, der das zeigen kann, bei dem wir ja bei der WM dann von seinem Zweitrundenspiel recht enttäuscht waren. Aber das ist jetzt Richie Edhouse, der ja die Pro Tour WM Rangliste deutlich anführt. Also da ist jetzt schon, wir haben jetzt nicht total viel Qualität verloren und die haben ja alle die Möglichkeit gehabt, sich da reinzuspielen. Ein Dirk, ein José de Sousa, ein Gabriel Clemens, ein Mike de Decker. Bei Kevin Dutz sehe ich schon, dass die Kurve auch seit diesem guten Auftritt bei der WM nach oben zeigt. Hat halt jetzt nicht ganz gereicht, aber den habe ich für kommende Major-Events weiter auf der Rechnung.
Kommt noch ein Beitrag im Chat. Hallo, wir sind ab Samstag 9 Tage im Blackpool vor Ort und besuchen alle Sessions. Das war Respekt dafür. Endlich wieder ein Major nach einer sehr zermürbenden Premier League und den immer gleichen Partien. Gruß Christopher. Ja, gutes Stichwort, denke ich. Wir wollen nämlich natürlich alle Partien der ersten Runde für euch durchgehen, so wie ihr es gewohnt seid. Und auch unsere Viertel- und Halbfinal-Tipps, natürlich auch die Siegertipps dann am Ende natürlich auch hier für euch abgeben. Und beginnen natürlich dann mit der ersten Partie. Also gelost wurde ja schon am vergangenen, war das Donnerstag, ne? Oder war das Mittwoch?
Ja, nee, es war Donnerstag.
Donnerstag war es, ja. Also relativ zügig auch, nachdem das Teilnehmerfeld stattfand. Klar, Mittwoch war ja Doppel-Player-Championship, das war der Donnerstag. Alles ein bisschen durcheinander gewesen letzte Woche. Dienstag, Mittwoch, statt Montag, Dienstag. Aber hatte mich eh gefragt, warum sie denn nach England fahren und hätten auch lieber das mit Hildesheim verbinden können, finde ich, wenn sie in Deutschland sind und dann alle rüber für zwei Turniere. Ja, na gut, das steht auf einem anderen Stern. Kevin, wir legen los. Mhm. Der Nummer 1 gesetzte Luke Humphries hat Ricardo Piteczko zugelost bekommen. Aus deutscher Sicht natürlich keine einfache Aufgabe.
Ja, Ricardo tut, soweit ich weiß, das, was er immer tut. Ich habe gestern gesehen, dass er ein Doppelturnier gespielt hat, wo es zufällig auf der 2K-Software auch einen Score gegeben hat dazu, wo er sich im Halbfinale verabschiedet hat. Also das, was er sagt, was er braucht, dieses Training durch Wettkampf, das versucht er auch jetzt weiter zu machen und gehört, denke ich, bei ihm einfach dazu, zu einer guten Vorbereitung. Aber seine Form ist nicht sonderlich gut. Luke Humphries hat nochmal gezeigt, auch beim World Cup, dass wenn er wirklich will, dass dann der Fokus definitiv da ist. Und ich denke, das World Matchplay gehört absolut dazu. Und also es gibt hier wenig, also wie soll ich sagen, es gibt hier nicht viel, was passieren könnte, dass Ricardo durchkommt, aus meiner Sicht. Also er müsste besser spielen, als er das aktuell so im Schnitt tut. Und Luke Humphries müsste wirklich einen schlechten Tag haben.
Ja, schließe ich mich natürlich an. Für mich sind das ganz klare Vorzeichen, vor allem bei der Distanz, ne? Best of 19. Klar, man muss 2 Legs Vorsprung haben. Dann wird er maximal um 5 Legs verlängert. Aber dennoch sehe ich eigentlich kein Szenario, in dem Humphries das verliert. Bei der WM gab es auch diese Partie, da waren die Vorzeichen aber anders, finde ich. Da war Piteczko besser drauf und Humphries war noch nicht so wirklich im Turnier angekommen. Klar, es ist ein Auftaktspiel. Ricardo, ja, wenn er frei aufspielen kann, spielt super Darts, aber die letzten Wochen geben einfach nicht Hoffnung, finde ich, dass hier was gehen kann. Deswegen, klar, er hat nichts zu verlieren, das ist sowieso nicht. Also jeder erwartet hier einen Sieg von Humphries. Mal gucken, weiß ich auch nicht, aber für mich eigentlich auch ein klarer Humphries-Sieg. Aber wir lassen uns natürlich gerne positiv überraschen. Ne? Das ist ganz klar. Okay, dann wäre die zweite Partie dann für dich. Stephen Bunting, Ryan Joyce.
Ja, es kann, glaube ich, sehr interessant werden. Ist ein Spiel, bei dem ich mir durchaus vorstellen könnte, dass wir da in die Two-Clear-Leg-Geschichte reinkommen. Bunting für mich mit der leicht besseren Form, auch auf der Bühne jemand, der da jetzt immer besser seinen Rhythmus findet, dem ich zwar nach wie vor nicht den ganz, ganz tiefen Run mit dem Titel dann irgendwie zutraue, wo ich aber glaube, dass er sich hier durchbeißt.
Ja, für mich auch Favorit, aber nicht so klar jetzt wie Humphries gegen Piteczko.
Nee.
Bei Joyce, ja, man weiß halt nicht so, ne? Also, der kann auch mal wirklich so einen Abend erwischen, wo es richtig gut läuft. Da muss man sich schon aufpassen. Der stand 2019 schon mal im Viertelfinale bei diesem Turnier. Die Distanz spricht dann aber auch eher für Bunting, muss ich sagen. Der hat mich jetzt die letzten Wochen nicht ganz so abgeholt, aber dafür war er jetzt eigentlich zu stabil, um dieses Spiel zu verlieren, finde ich. Würde er auch hier auf Bunting gehen. Mhm. Dann mache ich weiter mit dem nächsten Spiel, Nummer 8, Johnny Clayton. Der hat sich dann noch auf Position 8 durch seinen Player-Championship-Sieg vorgespielt gegen Raymond van Barneveld. Ja, das von den bisherigen Partien. Das engste Match aus meiner Sicht, Clayton gegen van Barneveld. Klar, kommt Clayton mit Rückenwind. letztes Jahr auch im Finale gewesen, aber vielleicht gar nicht auf dem Schirm von die Clayton. Barney hat das mal 2010 erreicht, also auch schon jetzt sehr, sehr lange her.
Ich erinnere mich sehr genau.
Das dachte ich mir.
Für einen eigenen Podcast wird es dazu bestimmt irgendwann geben.
Ja, also Barney spielt ein überzeugendes Floor, ja, finde ich, aber mir fehlen halt so die Ergebnisse generell gesehen seit seinem Comeback so bei den großen Turnieren. Also, da fehlte der Run bisher. Deswegen, ich bin dann auch hier bei einem sehr knappen Match. Ich glaube auch, das kann durchaus in die Verlängerung gehen. Will ich ausschließen, dass Barney gewinnt, das tut mir leid, aber ich sehe doch Clayton minimal vorne. Sicher auch etwas geblendet vom letzten Protoblock, bin ich ehrlich, weil der World Cup jetzt gut auch schnell vorbei war und davor auch nicht so krass. Aber ich finde, es ging wieder bergauf bei Clayton, deswegen bin ich da ganz knapp beim Waliser.
Ja, vielleicht haben wir dieses Jahr Parallelen zu 2010, weil Barney da nach Kapstadt gereist ist, um die niederländische Fußballnationalmannschaft bei der WM vor Ort beim Finale zu unterstützen und hat ja dort irgendwie Urlaub gemacht, hat die Darts kaum in der Hand gehabt und kam dann zurück und warf in der ersten Runde gegen Dennis Owens einen neuen Darter, wo dann Sid Waddell gesagt hat, Taylor hat trainiert, Wade hat trainiert und Barney hing halt mit dem niederländischen Fußballteam rum. Ein bisschen plakativ. Könnte mir vorstellen, dass er zumindest auch die ein oder andere Reise mitgemacht hat oder das sehr intensiv verfolgt hat. Ich sehe aber bei ihm auch so die Geschichte, er hat mich bei der WM überzeugt, er hat mich davor in größeren Turnieren dann halt beim Grand Slam of Darts 22 überzeugt und das ist halt eine weite Zeitspanne, über ein Jahr dazwischen. Und gerade dieses, ich kann mich an viele echt miese Erstrundenauftritte beim World Matchplay von ihm in den letzten Jahren erinnern, auch im letzten Jahr war ich, glaube ich, noch jemand, der gesagt hat, hey, da kann was gehen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, gegen wen er doch. Ryan Searle hat er letztes Jahr gespielt und dann irgendwie zu 3-4 einen draufgekriegt. Ich glaube auch, dass es sehr eng wird, aber auch ich setze diesmal nicht auf Barney.
Ja, wie gesagt, für mich nachvollziehbar. Ist ein knappes Ding. Freue ich mich auf jeden Fall drauf auf diese Partie. Das sollte ein schönes Spielchen werden. Ich freue mich auch auf das nächste Match. Das ist zum zweiten Mal mit deutscher Beteiligung. Der zweite deutsche Spieler ist hier gelost worden und das ist Martin Schindler. Der bekommt es mit Dimitri Vandenberg zu tun. Und mein erster Gedanke nach der Auslosung war aus Schindlers Sicht, das ist kein schlechtes Los. Damit könnte ich an Martins Stelle ganz gut leben. Okay, Vandenberg hat 2020 das Turnier gewonnen. Im Sommer gefühlt spielt er immer ordentliche Darts. Martin jetzt zum dritten Mal hintereinander dabei, bisher noch ohne Sieg. Und ich bin der Meinung, das wird sich in diesem Jahr ändern.
Er hat eine tolle Entwicklung auf der Bühne genommen. Also es ging ja fast in die gegengesetzte Richtung dann auf dem Floor. Wichtig, wie gesagt, dass er da jetzt auch nochmal fürs Gefühl, auch als der World Cup jetzt nicht gut gelaufen ist, da nochmal eine Bremse reingehauen und das Viertelfinale erreicht hat. Also so stabil, wie Martin mittlerweile auf der Bühne ist. Und ja, da bin ich ähnlicher Meinung. Also Dimitri spielt nicht schlecht, aber war jetzt auch kein großer Push von diesem UK Open-Triumph zu merken. Also es ist für mich definitiv ein machbares Los. Und auch ich glaube an Martin, dass er hier eine gute Rolle spielen kann und dieses Match für sich entscheidet. Also es liegt zwar ein bisschen undankbar am Sonntagnachmittag, aber ich glaube, das wird nicht das Problem werden.
Ja, generell glaube ich, ein ganz guter Bereich vom Draw. Ja, ne? Ich meine, auch eben. Der Sieger dann gegen Clayton Barney, auch nicht unlösbar. Also vielleicht winkt ihr ja sogar ein Viertelfinale. Das würde ich wirklich auch nicht ausschließen, weil Martin, wie du gesagt hast, die Entwicklung eben gemacht hat und das spielerische Niveau hat er definitiv. Deswegen, ja, freue ich mich wirklich auf die Auftritte von Martin oder zumindest mal den einen. Ich glaube, da kann was gehen. Der kam gerade auch noch im Chat zum Spiel Clayton Barney. Ohne den Players Championship Sieg hätte ich safe Barney gesagt. Jetzt ist für mich 50-50 Spiel. Das deckt sich ja eigentlich so mit dem, was wir auch gerade gesagt haben. Ja, dann sind wir wieder bei dir. Du übernimmst wieder mit dem nächsten Spiel.
Na, Price gegen Gurney. Ja, ich glaube, Price wird vernünftig spielen und bei Gurney weiß ich halt nicht so richtig, was kommt. Da denkt man auch immer wieder, er ist auf dem aufsteigenden Ast. Ohne weiteres qualifizierst du dich ja auch nicht über die Pro Tour fürs World Matchplay. Ich glaube, Price wird durchaus kämpfen müssen, aber er wird hier zumindest durchkommen.
Ja, das habe ich mir auch notiert, so nach der Frage, wo steht Gavin Price aktuell? Ich
Ja.
weiß nicht, wo er steht. Ich kann ihn aktuell gar nicht einordnen. Was ist er imstande zu leisten? 2022 war er hier im Finale. Ich meine, lange Distanzen liegen ihnen, sonst hätte man nicht so häufig den Grand Slam gewonnen. Gurney, immerhin zweimaliger Halbfinalist auch bei diesem Turnier.
Stimmt, ja.
Davon auch nicht
Hat.
vergessen. Ja, aber aktuell. Auch, das ist dann mal so ein gutes Turnier, dann mal ist er mal wieder dabei, dann, aber reicht das für Price? Aber man weiß eben nicht, was bietet Price?
Ja,
Ganz
ja.
schwierig vorzu.
Price hatte auch schon die ein oder andere Erstrundenniederlage beim World Matchplay. Kann ich mich
Ja.
auch erinnern. Gegen, ich habe es vergessen, war das Bunting? Der ihn da mal vor ein paar Jahren. Am Samstagabend. Auch interessant, dass Price das Turnier eröffnet.
Ja, der Spielplan, da reden wir am Ende nochmal drüber. Ist natürlich sehr interessant auch gestaltet, auch mit einem Sternchen quasi noch dazu. Kommen wir gleich zu, das doch mal am Ende quasi, nachdem wir
Okay.
den Draw durchgesprochen
Ja, du hast
haben.
jetzt
Aber auch ich bin
natürlich,
bei Price, ja.
ja, und du hast jetzt natürlich die viel interessantere Begegnung. Da bin ich jetzt mal, bin ich jetzt mal gespannt.
Ja, es ist ein Spiel, wo Power Scoring, habe ich mir notiert, eigentlich gesichert sein sollte. Ross Smith gegen Josh Rock könnte so ein Lutz Wolkener Gedächtnis-Showstealer werden, finde ich. So ein heimliches Top-Duell, definitiv. Das sollte viel Spaß machen. Wie gesagt, eben beides Spieler, die mega gut scoren können. Ross Smith jetzt auch nochmal mit Rückenwind, auch mit seinem Players Championship-Sieg am Anreisen. Aber ich muss sagen, Josh Rock hat mich beim World Cup sehr überzeugt. Also, das hat mir sehr gut gefallen. Hat das ja auch zuletzt ein European Tour-Event gewonnen. Das dann auch von der Liste nehmen können, diese Aufgabe. Das war stabil. Also ich finde immer noch, dass er manchmal nicht so ganz gesettelt wirkt, ne? Dass er dann auch so nervös wieder zurück vom Board geht und dann wieder hinten auch schnell wieder weiterwerfen will. Ich glaube, da brauchst du noch ein bisschen mehr Ruhe. Bei Smith ist es die dritte Teilnahme, bisher noch ohne Sieg. Deswegen geht meine Tendenz auch dann Richtung Josh Rock.
Ja, ich sehe auch, dass der Sieger dieser Partie dann im nächsten Spiel Price rausnimmt. Tatsächlich.
Ja, möglich. Also das ja, ist auch spannend, aber reich vom Draw, definitiv. Also da kann man mit arbeiten, auch weil danach jetzt vielleicht nicht die ganz großen Spieler mit Topform kommen. Aber
Ja,
mach
das
gerne weiter.
ist total, ich sehe es gerade. Also das, was jetzt kommt, da böse gesagt, könnte am Ende ein Spieler ins Viertelfinale kommen, der gar nicht weiß, wie er da hinkam. Also vier Spieler, bei denen ich nicht weiß, welche Form sie haben werden. Aber ich habe jetzt hier erstmal Nathan Aspinall gegen Luke Woodhouse. Wir haben ein paar Mal schon über das gesprochen, was Aspinall gerade tut. Verletzt, World Series spielen und so dann für die European Tour absagen, dass sein Turnierschedule wird ihm früher oder später richtig Probleme bereiten. Und da hat man sich ja, hat er sich, er ist ja der Titelverteidiger, auch das kann. Hat vielleicht nicht jeder auf dem Schirm. Er hat sich ja, glaube ich, letztes Jahr zu der Aussage hinreißen lassen, dass er jetzt zur Elite, zu den Besten gehört und es seither eigentlich nie mehr richtig konstant unter Beweis gestellt. Er hat das Glück, dass er hier einen Debütanten hat mit Luke Woodhouse, bei dem ich nicht sicher bin, wie gesettelt er jetzt auf der Bühne ist. Wenn das jemand anders wäre mit ein bisschen mehr Erfahrung, dann glaube ich, könnte es für Aspinall direkt vorbei sein. So könnte er sich gerade irgendwie so durchsneaken.
Ja, der Titelverteidiger hat auch bei mir Fragezeichen stehen, hat ja auch angekündigt, dass er nach dem World Matchplay dann auch eine Pause einlegen wird. Hat ja wirklich Schmerzen auch. Ich glaube, es ist auch am Arm, ne? Oder irgendwo
Ja,
muss ich jetzt
ja,
nur,
ja.
Natürlich nimmt er das World Matchplay noch mit, kann ich als Stilverteiler natürlich komplett verstehen. Woodhouse, Debutant, hast du recht. Interessant war ja, dass er letztes Jahr beim Grand Prix dabei war, aber beim Matchplay noch nicht. Also damals auch auf Kosten von Ricardo übrigens. Normalerweise sind ja die Cuts meistens fast identisch, nicht immer, aber immer öfter. Ich sehe das so wie du. Ich glaube, dass Espinel kämpfen muss, aber genau das ist er ja auch, dieser Kämpfertyp. Und das wird, glaube ich, gegen Woodhouse noch reichen können. Aber Titelverteidigung, die Mission, die sehe ich nicht. Also da bin ich auf jeden Fall bei dir und mache weiter mit dem letzten Spiel der oberen Turnierhälfte. Und auch da muss ich sagen, weiß ich wirklich nicht weiter. Danny Noppert gegen James Wade. Ein Spiel, wo Dart wahrscheinlich eher gearbeitet wird. Ausgang für mich offen. Wade 2007 der Sieger, als letzter Spieler noch reingekommen. Noppert war im Halbfinale vor 2 Jahren. Ja, es gibt für mich hier wenig Anhaltspunkte, aber ich habe irgendwie im Gefühl, dass Wade das Spiel gewinnt. Noppert spielt jetzt kein schlechtes Jahr. Also spielt ja eigentlich, also nach meinem Befinden hat Noppert selten eine schwache Phase. Er ist halt immer dabei, hat immer mal gute Turniere, dann mal wieder nicht, aber nie eine Phase, wo er irgendwie dauerhaft früher ausscheidet, finde ich so vom Gefühl. Und James Wade, ja, also irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass Wade dieses Spielchen gewinnt. Aber ich kann ja auch keine Gründe nennen, wirklich, wieso. Das ist ja so reines Bauchgefühl.
Ich wäre tatsächlich auch, ich wäre eher bei Noppert. Aber auch hier, so wie du auch, so ein bisschen irgendwie fühle ich es, aber weiß nicht genau warum.
Ja, dann lass uns doch mal hier schon mal die obere Hälfte unsere Viertelfinals tippen.
Ich leg dann auch Humphries müsste doch eigentlich.
Vor. Ja, also ich bin bei Humphries Schindler.
Ja, ich auch.
Und bei Rock gegen Wade.
Ja. Rock Noppert. Auch wenn es aus dem Bereich bis auf Woodhouse jeder sein könnte.
Aber Humphries Schindler hast du auch.
Ja, ja. Und Rock habe ich auch.
Ja, das ist ja, schon fast frech, dass wir hier, also sind ja schon Tipps, das sind 3 umgesetzte. Ne? In Wade, Rock und Schindler tatsächlich. Ja. Das wäre natürlich auch im Viertelfinale schon mal im oberen Bereich. Ja, im Turnierchen mit Überraschung. Kann man nicht ja, anders.
Natürlich.
Kann ich anders sagen. Dann eröffne du doch dann gerne die untere Turnierhälfte und ja,
lies uns
doch mal vor, wer es dann mit wem zu tun bekommt.
Ein Michael van Gerwen gegen Luke Littler. Ja, Michael van Gerwen, Luke Littler. Da brauche ich gar keine verbotenen Böller in meiner Nachbarschaft, wie ich sie letztens vor dem Spiel Türkei gegen Georgien gehört habe und gedacht habe, da müsste doch mal eigentlich. Also ich glaube, das kann richtig knallen. Andererseits, in welcher Form wird Michael van Gerwen sein? Also ich habe mehr Zweifel an ihm als an Littler. Ich habe den Eindruck, der kann den Schalter schon umlegen und dieses World Matchplay, was ja auch das Debüt für ihn ist, annehmen und voll da sein. Bei Van Gerwen, ja, da gab es jetzt eine Turnierpause, hat auf die Pro Tour verzichtet, hat nicht, ja, man kann jetzt nicht sagen, er hat keinen guten World Cup gespielt, aber es war halt kein Timing da, viele verpasste Doppel wieder. Also ich sehe da schon Littler vorne und wenn Littler gewinnt, dann kann das auch klarer werden. Also ich weiß halt nicht, welchen Van Gerwen wir kriegen. Ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt einfach mal wieder, also ob der dieses Momentum mal brechen kann, dass er mal wieder so ein Turnier spielt, was von vorne bis hinten läuft. Und jetzt hat er natürlich mit Littler die größtmögliche Herausforderung, den er zwar in der Premier League auch schon geschlagen hat, der ihn aber auch schon mehrfach geschlagen hat. Also da wird Littler wird nicht Angst haben und ja, Van Gerwen und das Matchplay, das war in den letzten Jahren auch nicht immer die beste Rechnung von Dolan über De Swaan, über, weiß ich nicht, wer mir da noch einfällt, Glenn Durant. Er gefällt mir nicht in den letzten Monaten. Noch weniger als sonst, um das mal plakativ zu sagen.
Ja, Van Gerwen jetzt zuletzt auf Ibiza gewesen noch oder immer noch. Zumindest hat postet auf Instagram mit seiner Familie Littler. Natürlich die letzten beiden Player Championships, die waren nicht gut, aber die würde ich ja, wie gesagt, auch gar nicht wirklich bewerten wollen. Ich finde auch, dass Littler hier der Favorit ist. Das ist natürlich ein länger Spiel für Runde 1. Wird auch so dann nur in diesem Jahr vorkommen. Am World Grand Prix dann noch, aber danach ist dann auch Littler einfach zu weit oben in der Rangliste. Machen wir uns nichts vor. Van Gerwen dreimal der Sieger, zuletzt 2022. Ich bin ja auch bei Littler, da Van Gerwen mir zu viel offen gelassen hat. Aber es gab natürlich auch Spiele, wo Van Gerwen sehr gut gespielt hat. Wenn er jetzt die 105 spielt, dann wird es natürlich auch eng. Dann kann das auch in seine Richtung gehen. Dann kann er aber auch wieder dann weiter in der nächsten Runde ausscheiden, wenn er dann wieder ein bisschen runterfährt. Also ich sehe einfach kein konstantes Turnier von Van Gerwen aktuell, wo er, sag ich mal, 95 plus immer spielt. Oder schönes 98er immer so Turnier-Average-mäßig. Sehe ich einfach nicht. Bietet er uns auf aktuell einfach nicht. Deswegen fällt es mir hier leichter, auch auf Littler zu gehen. Ja.
Ja, wobei dann die nächste Runde für beide dankbar sein könnte, oder?
Ja, unterschätzen wir hier Brandon Dolan wieder, ist die Frage, wie wir das so oft hier eigentlich tun, wie wir das alle meistens immer tun. Denn Brandon Dolan spielt gegen Joe Cullen. Ich habe mir hierzu aufgeschrieben, über dieses Loswerden wohl beide nicht wirklich böse sein. Ja. Dolan erwischt mit Joe Cullen, ja, vielleicht den neben gleich folgenden Peter Wright-Spieler, der von den Gesetzen her am wenigsten Form hat aktuell. Er wird eben oft unterschätzt bei den Dolan. Letztes Jahr immerhin, wie gesagt, Michael van Gerwen ausgeschaltet. Cullen letztes Jahr im Halbfinale. Der sucht seine Form. Dolan war jetzt am World Cup auch eher von Rock getragen, wenn man ehrlich ist. Ja, es fällt mir schwer. Ist eng. Ich unterschätze Dolan natürlich hier wieder und sage, Joe Cullen gewinnt dieses Match.
Ich wollte jetzt auf Dolan gehen, tatsächlich, weil das bei Cullen für mich schon sehr deutlich ist, wie da die Form gerade nicht da ist. Und ja, das Letzte, was man von ihm gehört hat, war ja auch diskutabel mit den Players Championships. Das hat jetzt nichts mit seiner Form zu tun, aber da sucht jemand gerade nach dem, was er schon spielen konnte, was er mehrfach auch schon beim Matchplay spielen konnte. Ich glaube nicht, dass er weit kommt. Und bei Dolan, ja, er hat letztes Jahr überrascht. Also irgendwie glaube ich, dass er das auch hier wieder schaffen kann. Aber für mich auch so ein 50-50-Spiel.
Wie gesagt, ich glaube, beide werden damit gut gelebt haben mit dem Los. Also das, wenn sich beide gedacht haben, I can win this. I can win this. Barney,
I told myself. Ja, Barney.
Okay, du bist wieder dran.
Es ist gar nicht so spektakulär. Jetzt auch hier Dave Chisnell gegen Krzysztof Ratajski. Ratajski überzeugt mich nicht in letzter Zeit. Chizzy, das European Tour Turnier gewonnen. Davon kann er sich halt jetzt nichts kaufen. Von wegen, irgendwann schafft er den Major-Titel, bin ich weiterhin nicht überzeugt. Aber für Ratajski wird es reichen. Das wird ein solider Auftritt von Chizzy, 95, 96 im Schnitt. Und ja, das wäre so ein Spiel, wo ich dann sagen würde, okay, da tippe ich 10, 5, 10, 6 und dann habe ich da nichts falsch gemacht.
Ja, für Chizzy sollte es mal darum gehen, mal ins Halbfinale einzuziehen, denn er stand bisher 5-mal im Viertelfinale, ging aber noch nicht weiter für den Gelben und Ratajski stand 2021 mal im Semifinale, auch schon jetzt wieder ein bisschen her. Und für alle Tennisfans, ich muss die Herzen brechen. Wir haben vorhin kurz vorher darüber geschrieben, Zverev hat tatsächlich die 2-0-Satzführung noch abgegeben. Ist raus in Wimbledon gegen Taylor Fritz. Ach, das ist schade, war aber auch, glaube ich, nicht mehr so ganz fit, wenn man ehrlich ist. Ist ja in der Runde zuvor schon gestürzt und so gut bewegt er sich dann irgendwie ab Satz 3 auch nicht mehr. Aber gut, schade, war sicherlich mehr drin, wenn man sich den Draw noch angeschaut hat. Dann wieder zum Dart. Ich mach weiter. Bekommen wieder so einen Leckerschmecker hier. Serviert mit Peter Wright gegen Andrew Gilding.
Wann war das angesetzt, damit ich weiß, wo, wann ich mir was anderes vornehmen kann?
Ja, es ist auch nicht so ein Spiel, ja, ohne despektierlich zu sein, was die Leute vom Hocker reißen wird. Wright wird es versuchen, irgendwie zu gewinnen, weil darum geht es aktuell, glaube ich, bei ihm einfach Siege einfahren, winning ugly, winning dirty. 2021 hat er das ganze Ding gewonnen. Gilding war 2015, auch schon 9 Jahre her, schon mal in der zweiten Runde. Ja, gegen Gilding traue ich Wright dann schon noch zu, dass er gewinnt, aber auch der World Cup war einfach nicht überzeugend. Es bleibt dabei und ich würde mich auch nicht davon blenden lassen, sollte Wright jetzt hier 100er Average spielen und dieses Spiel gewinnen. Es ist schwer, komplett wieder dahin zu finden, wo er war. Ich weiß nicht, ob er es jemals wieder schaffen wird. Er weiß es vielleicht auch nicht. Er weiß jetzt wahrscheinlich auch noch nicht, mit welchen Darts er spielen wird. Das weiß er vielleicht auch eine Stunde vorher nicht. Aber das Spiel kann er schon noch gewinnen. Ich glaube, das Turnier wird es ihm auch ganz gut tun, wenn Wright drin bleibt. Weil zu viele Ungesetzte, glaube ich, immer dann auch nicht weiter haben. So ein paar große Namen dann auch im weiteren Verlauf noch. Aber ja, schwierig. Bleibt schwierig. Ich verstehe nicht, warum ich diese ganzen Spiele hier abbekomme, wenn ich auf das nächste Match schaue, aber du kannst erst gerne noch deine Einschätzung hier zu Wright gegen Gilling geben.
Weiß nicht, was ich da noch, also Gilding ist halt gerade auch, ja, er ist unterwegs, aber wie und in welcher Form und wie viele, er ist auch schwer greifbar und das kann aber eigentlich schon auch ein Spiel sein, was länger geht. Also sehe ich schon auch, dass das nicht total klar wird. Ja, und bei Wright ist halt einfach die Frage, also er ist über seinen Peak, er ist über die besten Jahre hinaus. Und das sieht man ja auch, denke ich, an der Setzposition, die beim Matchplay, glaube ich, ewig nicht mehr so hoch war mit der 10. Also er wird hier irgendwie durchkommen. Aber ja, mehr erwarte ich jetzt hier auch nicht.
Da könnte echt lang gehen, das Ding. Ja.
Ja. Jetzt habe ich hier Michael Smith gegen Gary Anderson. Das tut mir ein bisschen leid. Kann auch richtig hochklassig werden. Von dem, was Gary Anderson zuletzt im TV auf der Bühne angeboten hat und von dem, dass ich halt weiterhin zweifle an der Konstanz von Michael Smith, er für mich so ein Auf- und Abspieler ist, glaube ich, dass das für Smith der falsche Gegner zur falschen Zeit ist. Also ich glaube, dass Gary hier an alte Zeiten anknüpft und hier ja so 10-7 sich durchsetzt, kann auch in die Verlängerung gehen. Also ich sehe hier den nächsten gesetzten purzeln, einfach weil er mir zuletzt bei dem, was er gespielt hat, das war ja nicht so viel, echt gut gefallen hat.
Anderson 2018, der Sieger im legendären Finale. Wir erinnern uns noch an dieses tolle Spiel damals, was so lange ging, wie ein Finale nicht mehr gehen wird. Beispiel, wenn man eben die Leck-Distanz mittlerweile gekappt hat. Und Smith dann 2019 immerhin im Finale. Ja, ich sehe es ein bisschen anders, tatsächlich, weil die Turniere von Anderson halt im TV nicht so gut waren. Und jetzt auch die letzten Pro-Tour-Events, ja, habe ich auch nicht ganz abgeholt. Der World Cup war wirklich okay, also das hat Wright schon auch mitgezogen. Aber da war Smith eben auch ganz gut unterwegs. Das darf man nicht unterschätzen, hatten wir ja auch letzte Woche besprochen. Ich glaube, dass dieses Turnier, der World Cup, Smith halt mit diesem Sieg noch mal ein bisschen in die Spur gebracht hat. Deswegen bin ich eher bei Smith. Knappes Ding, Verlängerung. 84er, schneller Spielstil auf beiden Seiten. Aber ich bin eher bei Michael Smith. Mhm. To be honest. Tja.
Okay.
Ja, könnte auch flott werden, das nächste Spiel. Chris Dobie gegen Richie Athouse. Chris Dobie im letzten Jahr im Viertelfinale für Athouse. Ist es das Debüt? Ja, so ein bisschen der Senkrechtstarter, kann man das sagen. Richie Athouse, eine der positiven Erscheinungen in diesem Dartjahr bisher. European Tour läuft sehr, sehr gut für ihn. Floor ist auch ganz passabel. Ja, kann sehr gut scoren. Hat anscheinend auch auf der Bühne Sachen gefunden, die er früher nicht gefunden hat. Kann Dobie sicherlich mehr als ärgern. Muss ich aber hier dann doch am Ende für Dobie entscheiden, der mir dann doch zu stabil wirkt, dass er das ganz verspielt. Aber es ist ein tougher Erstrundengegner, Richie Athouse. Das will ich mal betonen. Also ich glaube, den wollten nicht viele haben. Abgesehen natürlich von Rittler, den wollte gar keiner haben. Aber Athouse, glaube ich, neben Anderson, Rock, ja, wahrscheinlich auch Martin, ein Spieler, den man nicht unbedingt als Gegner dann Runde 1 als Kaltstart haben möchte.
Ja, Dobie ist halt auch die Frage, ne? Der Run, das verlorene WM-Viertelfinale, ich weiß nicht, wie sehr es ihm noch nachhängt, aber es ist bislang nicht unbedingt so seine Saison. Da leuchtet immer wieder mal auf, was er spielen kann. Und das ist auch jemand, bei dem ich im TV ein gewisses Niveau erwarte. Aber auch ich sehe ein enges Spiel auf uns zukommen, wo Dobies Bühnenerfahrung, wo die Tatsache, dass er das vielleicht schon ein paar Mal gemacht hat, am Ende dann halt ausschlaggebend sein kann.
Alles klar, dann gehen wir rein in die letzten beiden Spiele.
Rob Cross bekommt es zu tun mit Gian van Veen. Böses Spiel. Also, das gucke ich mir schon auch gerne an. Cross ist halt mittlerweile wieder unglaublich stabil aus meiner Sicht. Also, da wird es auf jeden Fall einen guten Auftritt geben. Bei Van Veen hat es hin und wieder auch schon den ein oder anderen Ausreißer nach unten gegeben. Aber ich glaube eigentlich, dass beide performen. Dann setzt sich Cross knapp durch. Und ja, gerade bei Van Veen denkt man sich, da hätte es ein paar andere Drawbäume gegeben, wo für ihn dann auch das Viertelfinale möglich gewesen wäre. Aber der hier ist es, glaube ich, nicht.
Ja, ich habe mir zu Cross folgende Headline notiert. Cross könnte ein Titelaspirant sein, wenn er an Van Veen vorbeikommt. Mhm. Ich glaube, wenn er dieses Auftaktspiel lösen kann, dann ist er für mich ein Halbfinalist. Vielleicht auch mehr. Ja. 2019 hat er das Ding schon mal gewonnen. Rob Cross. Dann haben wir noch das letzte Spiel. Damon Hatter gegen Ryan Searle. Ja.
Wie sehr bist du denn noch, wie soll ich sagen, zerstört von dem, was uns Hatter beim World Cup geboten hat?
Ja, wollte ich. Ja, sehr gut. Hatte ich mir ja auch jetzt hier aufgeschrieben. Hatter beim World Cup desolat. Das ist so. Kann mir keiner was anderes sagen. Bei dem Player Championship sah es jetzt ein bisschen besser aus. Ist aber die Frage, war das wirklich nur dieser Druck für das eine Land zu spielen beim World Cup? Für mich unverständlich, weil er eben das Ding ja sogar schon mal gewonnen hat, zusammen ja, mit Simon Whitlock. Deswegen verstehe ich nicht, wo diese Leistungen herkamen. Vielleicht waren es einmalige Ausrutscher verteilt, aber über mehrere Tage. Beide standen letzten Jahr im Viertelfinale. Ich sehe trotzdem, ich glaube, das kann er nicht nochmal so bringen. Also das würde mich sehr überraschen. Ich fand ihn eigentlich, wie gesagt, habe ich ja letzte Woche auch schon in der Analyse vom World Cup gesagt, ich fand ihn eigentlich gar nicht schlecht dieses Jahr. Deswegen kam das so überraschend. Ryan Searle, natürlich kann er auch den Hatter schlagen. Ist ja auch gar keine Überraschung, finde ich, wenn das Richtung Searle geht. Da sagt man halt, ja, beides gute Spieler, Tagesform kann passieren, dass das Richtung Searle geht. Ja, nee, ich bleib bei Hatter, aber es muss natürlich schon um 180 Grad oder 360 Grad besser werden als beim World Cup. Absolut.
Dann gehe ich auf Searle, weil für mich ist Hatter halt auch jemand, der Ja, bei dem ich mich immer wieder frage, wie er auf Platz 11 gekommen ist in der Weltrangliste. Also das ist für mich, ich glaube nicht, dass es nur 10 Spieler in der Welt gibt, die besser sind als Damon Hatter. Irgendwie. Also.
Ja. Aber glaubst du, er denkt noch drüber nach über den World Cup oder hat er das abgehakt?
Ich glaube, es ist schon jemand, dem es wichtig ist, für sein Land gut zu spielen, der aber ja das Ding auch schon gewonnen hat. Und also wo ich mir jetzt nicht, wie du auch, also glaube ich nicht, dass das dann jetzt daher irgendwie kommt. Für mich ist Hatter auch ganz abgesehen vom World Cup gerade nicht irgendwie in totaler Bestform. Also ja, da gibt es gute Ergebnisse und so weiter. Aber für mich ist Hatter jetzt eigentlich nicht derjenige, der im TV regelmäßig total gut performt. Das kann reichen gegen Searle, wenn er wieder sein normales Spiel spielt. Es kann hier aber auch vorbei sein. Also das ist kein Spieler, den du, keine Ahnung, ja, andererseits haben wir in dieser Region der Weltrangliste gerade eigentlich niemanden, bei dem wir uns hinstellen würden und sagen würden, der kommt sicher weiter. Also wir haben ja über Peter Wright gesprochen, wir haben über Dimitri gesprochen, das waren die 10 und die 9. Wir haben über Noppert gesprochen, Ross Smith haben wir in Gefahr gesehen. Also ich suche gerade mal nach einem Spieler in dieser Weltranglistenregion, Doby, okay, bei dem wir gesagt haben, der wird sich vermutlich durchsetzen. Aber dann ist Hatter ja in gar keiner so schlechten Gesellschaft.
Ja, wie gesagt, kann ich beide Richtungen verstehen bei diesem Match. Da würde ich auf jeden Fall kein Geld setzen, da bin ich ehrlich. Ja, dann kommen wir zu unseren Tipps, was unsere Turnierhälfte dann angeht. Wir haben alle Spiele soweit durchgesprochen. Ich habe gerade vorgelegt, jetzt kannst du gerne die Viertelfinals hier aus deiner Sicht.
Ja, nehmen. Littler gegen Chisnell. Und halt bei mir dann Gary Anderson, bei dir Michael Smith. Gegen Rob Cross.
Ja. Ja, wenn noch meine Little auf jeden Fall. Chizzy sehe ich auch dann. Vielleicht macht es auch Wright, aber nee, auch bin auch bei Chizzy. Und dann, wie gesagt, Michael Smith. Doby, ja, aber es kann auch sein, also ich wäre jetzt auch nicht so konsterniert, wenn Smith gegen Doby zum Beispiel verliert danach.
Ja.
Aber Rob Cross sehe ich auch als sehr gefestigt an.
Ja.
Wäre dann auch bei den folgenden Halbfinals, also von unten gesehen, wäre es für mich dann auch Littler gegen Cross.
Ja.
Und oben ist es Humphries.
Ja. Gegen Rock.
Humphries gegen Rock. Und dann ist das Finale Humphries gegen Littler.
Ja.
Und dann ist es der Sieger. Aber Luke Humphries, was
man ja, sagt. Ja. Hätte ich auch gesagt. So ein Scheiß.
Muss ja nicht schlimm sein. Muss ja nicht verkehrt sein.
Ja.
Ja. Das sind doch die Favoriten, die wir genannt haben. Humphries, Littler, Cross, finde ich, wäre für mich der Dritte.
Ja, ja, ja. Wenn also Cross würde ich auch zutrauen, dass er da noch ins Finale gehen kann. Ja. Puh.
Der Modus, wie gesagt, Best of 19 in Runde 1, das steigert sich dann bis auf Best of 35 in Finale. Man braucht aber 2 Legs Vorsprung zum Sieg. Es wird aber maximal um 5 Legs verlängert. Das heißt, diese ewig langen Distanzen wird es, also ist natürlich eine lange Distanz im Finale definitiv, aber man wird jetzt nicht noch bis 35, 33 spielen. Also das passiert dann zum Glück nicht.
Hat es nie gegeben. Also es ist halt dann, ne? Ich glaube, das Grundproblem war, dass man in der zweiten Runde Best of 25 gespielt hat, lange Zeit. Also wer zuerst 13 hat. Und wenn es da halt dann mal ein bisschen in die Verlängerung geht, dann bist du vielleicht gleich schon bei einem Zweitrundentag nach Mitternacht. Also ich glaube nicht, dass die 2 Legs Vorsprung das große Problem waren. Wenn man mal sieht, was so in den vergangenen Jahrzehnten die höchsten Ergebnisse waren. Da war dann vielleicht mal ein 12-10 oder 13-11 in der ersten Runde dabei. Da gab es jetzt nur wenige. Da, wie gesagt, das 21-19 von Mensur gegen Gary Anderson, das war, glaube ich, das längste World Matchplay-Finale. Das gab es, glaube ich, nochmal in einer anderen Konstellation. Also ich finde es schade, dass man das so ein bisschen eingedampft hat. Aber immerhin ist diese Two-Clear-Legs-Geschichte bis zu einem gewissen Punkt da und führt halt dann dazu, dass, dass das World Matchplay eine gewisse Eigenheit beibehält.
Genau, ich habe es hier nochmal auch nachgeschlagen. Also 21:19 von Anderson Menzo war das längste Endspiel ever. Nur das längste Erstrundenspiel war 2002 zwischen Peter Manley und Bob Anderson. Mhm. 17:15 für Bob Anderson war es damals.
Ja gut, das sind 13 Legs mehr, aber ich glaube, das ist wie in Wimbledon mit diesem unfassbaren John Isner-Match, fünfter Satz, 70:68. Das gibt es dann einmal. Ja, das gibt es einmal und dann denken alle, oh je.
Ha? Hat man ja auch eingestampft jetzt. Sowas.
Ja,
also ich denke auch im letzten Satz nur noch den Champions Tiebreak.
Ja.
Genau, Spielplan. Da hatten wir ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Der kam dann auch relativ zügig raus. Es war dann, glaube ich, der Freitag, genau, da kam der Spielplan raus. Die Deutschen sind verteilt auf den ersten beiden Sessions, ne? Hatten wir schon gesagt. Also Ricardo spielt am Samstag, drittes Match. Am Abend natürlich gegen Luke Humphries, drittes Spiel. Und Martin am Nachmittag auch das dritte Spiel gegen Dimitri Vandenberg. Hier muss man Folgendes dazu sagen. Sollte es wirklich passieren, am Mittwoch, dass sich die englische Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft ins Finale spielt, dann wird die PDC am Sonntag den Spielplan anpassen. Wie genau das aussehen wird, wissen wir nicht. Du hast die Vermutung, Kevin, dass man eine lange Session macht.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass man hat bei der WM auch schon um irgendwie 11.30 Uhr Ortszeit mal angefangen. Und genau das bräuchtest du hier halt. 11.30 Uhr englische Zeit wäre 12.30 Uhr deutsche Zeit. Und dann spielst du so im Schnitt 8 Stunden. Und dann bist du um 20.30 Uhr deutscher Zeit fertig. Also irgendwas war auch mal bei den UK Open in den ersten Jahren, haben sie, glaube ich, auch mal einfach durchgespielt. Also ich kann mir nicht vorstellen, es gibt ja immer englische Beteiligung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie erpicht drauf sind, parallel zum Fußball-EM-Finale mit englischer Beteiligung zu laufen. Und deswegen könnte ich mir diese radikale Geschichte durchaus vorstellen, weil bei allem anderen, ja, wenn du dann guckst, also keine Ahnung, wie würdest du, das würde mich natürlich interessieren, ob du, wie abwegig du das findest, was ich da sage.
Find ich gar nicht abwegig. Ich finde komisch, dass sie dazu schreiben, ja, Ticketinhaber werden dann auch benachrichtigt. Heißt das dann für Leute, dass sie einfach früher kommen sollen oder heißt das? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie dann sagen, gut, dann machen wir halt, es betrifft ja nur den Sonntag, ne?
Ja.
Weil sonst hätte ich halt gesagt, machen sie Samstagnachmittag eine Session, aber das wäre dann viel zu viel wahrscheinlich Umliegerei. Aber der wäre ja quasi frei, ne? Da ist ja kein Spiel, aber das wäre wahrscheinlich zu viel Umplanerei, das glaube ich dann auch nicht. Ich glaube auch, dass sie nur den Sonntag anfassen. Ich meine, sie könnten ja auch theoretisch am Montag Nachmittag eine Session machen, aber da ist halt auch keiner da, der guckt wahrscheinlich so wirklich, so kurzfristig. Ich meine, nach Mittwoch wissen sie es ja, ob dann England dabei ist oder nicht. Das heißt, man hat immer noch 2 ganze Tage das vorzuplanen, den Donnerstag, den Freitag. Ja. Ich glaube auch dann an diese Geschichte, die du beschrieben hast. Ja. Oder sie schieben vielleicht ein Spiel, nehmen auch Spiele weg und schieben das in den Montag und fangen da eine Stunde früher an oder so. Keine Ahnung.
Das könnte auch sein, ja.
Es klang eher wirklich danach, dass sie nur den Sonntag irgendwie ändern, ne? Ja. Ja, und sie werden eigentlich den Sonntag auch nicht den Leuten wegnehmen können. Ich meine, wenn jemand jetzt nur Sonntagabend Karten hat, dann will er ja auch viele Spiele sehen.
Ne? Ja, du kannst das den Leuten eher verkaufen, dann kommt halt eine Stunde früher, als wir machen jetzt am Sonntag irgendwie nur 6 Spiele oder sowas. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das mit der Halle ist, ne? Ab wann man die hat und so weiter, ob der Samstagnachmittag überhaupt möglich ist. Also ich grundsätzlich wäre es für mich eine generelle Option gewesen, den Samstagnachmittag zu spielen. Früher hat man das World Matchplay übrigens so gespielt, dass man Sonntag angefangen hat und Samstag aufgehört hat. Also war das Finale vom World Matchplay, war über die ersten Jahre traditionell am Samstag. Das war so bis 2008, 2009, glaube ich. 2008 war das letzte Mal.
Also später angefangen und früher geendet.
Ja, ich glaube schon. Also, ich meine, dass der erste Matchplay-Tag der Sonntag war. Sie haben dann aber halt auch am Montagnachmittag und am Dienstag, nochmal, sie haben beim World Matchplay früher verschiedene Nachmittagssessions unter der Woche gehabt. Erinnere ich mich an ein Spiel von Michael van Gerwen, ich weiß nicht mehr gegen wen, was in die Verlängerung ging. Das war unter der Woche nachmittags. Barney gegen Terry Jenkins war ein Viertelfinale, das Freitagnachmittag stattfand. 2:09 oder so.
Du sagst, glaube ich dir natürlich. Ich habe jetzt gerade noch mal den Gedanken gehabt, wie machen Sie es denn mit den Ticketinhabern? Es gibt ja sicherlich welche, wie ich gerade schon gesagt habe, die nur für Samstagabend Tickets haben und manche nur am Nachmittag. Wann will man die denn dann rausschmeißen? Also, ich meine, es wird natürlich welche geben, die nur
Ja,
beide Sessions
okay.
haben, aber man hat ja eigentlich immer getrennte Sessions, weil man verkauft ja auch einzelne Session-Tickets.
Ah, du hast recht,
Normalerweise
das.
wird die Halle immer kurz geräumt und dann kommen die anderen rein. Das stelle ich mir halt schwierig vor.
Das ist wahrscheinlich sogar das Totschlagargument gegen, wir spielen eine Session durch. Ja. Also das heißt, du musst gucken, dass du so, dass du die Leute rauskriegst. Das wäre eigentlich eine halbe Stunde. Und dann holst du die neuen rein. Das ist nochmal eine Stunde. Aber um das am Sonntag, wie soll ich sagen, beschwerdefrei durchzukriegen, weiß ich nicht.
Ja.
Müsstest du ja irgendwie um 10 Uhr britischer Zeit anfangen. Das sehe ich dann vielleicht auch nicht. Also wilde Spekulationen, wie sie es dann machen. Oder wer dann am Ende der A-Stern-Stern ist, der dann das Spiel machen muss, während England spielt. Die können ja, die machen ja nicht noch, die machen ja keine
Die wollen
zwei
ja alle
Stunden
gucken.
Pause abends,
Nein.
um dann noch, und jetzt gibt es noch das Betthupferl, das letzte Spiel noch oder sowas. Das werden wir ja auch nicht kriegen.
Ja, ist auch hier, lese gerade im Chat nach, hatte ich jetzt zu spät gesehen, aber es ist genau der gleiche Gedanke, den ich gesagt habe, ne, dass lange Sessions schwer sind, weil man für zwei Sessions eben Tickets verkauft hat. Und hier kommt noch ein weiterer Gedanke. Der Sonntagabend, dass der auf Montagnachmittag verschoben wird, das würde auch die eher schwächeren Paarungen am Sonntagabend erklären. Ein guter Blick darauf, weil klar, die Banger sind am Montagabend mit Van Gerwen, ne? Also, und wie gesagt, der Titelverteidiger nicht das erste Spiel und so, das ist alles ein bisschen.
Ja, ich meine, die PDC ist für mich halt aber eigentlich eine profitorientierte Firma. Und das würde für die ja bedeuten, dass ich Fans, die für Sonntagabend ein Ticket haben, die Option geben muss, wenn sie Montagnachmittag nicht können, dass sie ihr Geld zurückkriegen.
Ja, das stimmt. Klar. Ja, vielleicht sind es auch ungelegte Eier, weil England gegen Holland verliert am
Es
Mittwoch.
ist, also grundsätzlich bin ich da total
Könnt ihr diesen
dafür,
Part streichen? Einfach vergessen.
aber ich stell dir mal vor, die sitzen da jetzt in ihrem Headquarter und gucken das Spiel und wahrscheinlich wollen sie eher, dass England rausgeht für ihr Matchplay.
Ja. Ist die Frage, wollen wir wirklich England im Finale haben nach diesem Turnierverlauf? Wahrscheinlich eher nein.
Nein.
Allerdings würde ich schon gerne wissen, wie die PDC das handhabt. Da bin ich ehrlich. Würde ich schon gerne
Ja.
mal
Die Schublade
einschätzen.
aufmachen, ja, und
Ja,
den Plan
genau.
rausholen. Was steht denn drauf?
Genau. Naja, das werden wir dann ja sehen. Also, das bleibt spannend. Mittwochabend wissen wir dann vielleicht nach 120 Minuten und schon wieder einem erfolgreichen englischen Elfmeterschießen dann mehr. Wir werden es erfolgen. Felix war ja dafür tatsächlich dieses Spiel pfeifen. Aber gut, das zu den World Matchplay, ja, der Herren kann man ja eigentlich nicht sagen, aber zum World Matchplay, dem, ja, was sagt man? Also es ist ja eigentlich auch offen für Frauen. Ne? Es ist ja irgendwie, deswegen kann man nicht sagen, Men's World Matchplay, kann man ja nicht sagen. Ja, zum herkömmlichen, bekannten, seit Jahrzehnten ausgetragenen World Matchplay. Aber am Finaltag dieses Turniers haben wir auch die dritte Auflage des Women's World Matchplay. Die acht besten Spielerinnen der letzten 12 Monate der Women's Series sind dafür qualifiziert. Also mittlerweile auch eine Rolling Order of Merit, wo dann nur die Turniere vom Matchplay bis zum Matchplay quasi in diesem Zeitraum gewertet werden. Valanciunas hat die Premiere 2022 gewonnen. Im letzten Jahr war es Bo Greaves und in diesem Jahr ist es Kevin.
Ja, für mich, wenn es darauf ankommt, ist Bo Greaves schon auch noch die Favoritin aus meiner Sicht. Grundsätzlich sehe ich schon, dass es enger zusammenrückt, aber ich glaube nicht, dass sie sich das nehmen lässt.
Genau, wir haben die Viertelfinals, es wird dann 1 gegen 8 gespielt und 2 gegen 7 und so weiter. Bo Hughes gegen Katie Sheldon, die ist nachgerückt für Aline de Graaf, die wegen terminischen Problemen nicht dabei sein wird, hatte sie aber schon vorher angekündigt. Deswegen ja, kein Hate und hat auch nichts mit Nordin van Löwen zu tun. Die spielt gegen Mikuro Suzuki in der oberen Hälfte. Dann haben wir untere Hälfte Fedan Sherrock gegen Anastasia Dobromyslova und Lisa Ashton gegen Rian O'Sullivan. Ich wäre mal so frei und tippe Greaves gegen van Löwen und Sherrock gegen Ashton ins Halbfinale und wäre dann doch wieder beim Finale zwischen Bo Greaves und Fallon Sherrock wahrscheinlich. Und dann sehe ich dann auch wieder Bo Greaves vorne. Aber van Löwen würde ich nicht unterschätzen. Und auch Lisa Ashton war ja zuletzt wieder besser unterwegs. Auch wenn sie auf der Bühne ja nie so krass überzeugt hat wie auf dem Floor. Okay, das ist wie gesagt dann am Nachmittag des Finaltags. Bis dahin ist da noch ein bisschen was zu spielen. Aber bis dahin haben wir keine Folge mehr. Deswegen haben wir es hier natürlich mit reingenommen und werden dann auch in der Analyse des World Match Play auch dann hier drauf schauen. Ja. Yeah. Was ist passiert? Es war tatsächlich mal ein ziemlich darts-armes Wochenende. Auf der SDC Tour, Swiss Darts Corporation, wurde trotzdem gespielt. Stefan Belmont hat am Samstag mal wieder gewonnen. Besiegt im Finale seinen World Cup-Partner Bruno Stöckli. Und am Sonntag holt sich der Deutsche Lee Mendel Lawrence seinen ersten Turniersieg in diesem Jahr. Deswegen im Finale Ansch Soth mit 7-4 Belmont hier raus im Viertelfinale gegen Felix Schiertz. Und dann noch ein weiterer Punkt in unserer Kategorie Darts aller Welt. Die Deutsche Liga Mannschaftsmeisterschaft, kurz DLMM, wurde ausgetragen. Nicht mehr in Geiselwind in diesem Jahr, sondern am Nürburgring. Da wurde dann sehr viel gespielt. Da kann ich eigentlich verweisen auf einen ausführlichen Bericht auf daten.de, der heute schon online gegangen ist, an diesem Montag, dem 8. Juli. Ja, liest da mal quer. Da haben wir alle Kategorien zusammengefasst. Da dürfen ja einige jetzt nach Las Vegas zum Beispiel durch den Sieg. Also da der Verweis auf unsere Homepage daten.de. Ja. Was haben wir sonst noch so? Genau, bei Matchplay. Jetzt ab Samstag, was uns dann beschäftigen wird, die ganze Woche lang. Ja, ich kann auch nur sagen, die Sophia Darts Trophy ist an diesem Wochenende in Gevelsberg. Da sind wir auch vor Ort tatsächlich. Ich werde auf jeden Fall da sein, Exe wahrscheinlich auch und vielleicht noch ein bisschen Content drehen. Vielleicht werden wir auch mal im Stream zu hören sein. Ja, verfolgt da einfach unsere Kanäle von daten.de. Und wir stellen natürlich zu dieser Folge auch eine Umfrage. Und natürlich dreht sich diese um das World Matchplay. Wer gewinnt denn das World Matchplay 2024? Wir geben da einige Spieler zur Auswahl vor. Und da könnt ihr dann wieder zum Beispiel auf Spotify abstimmen. Ja, dann der Hinweis auf die nächste Folge. Die gibt es natürlich dann nach dem World Matchplay. Da gibt es die große Analyse. Wir haben, denke ich, soweit alles besprochen, Kevin. Oder fällt dir noch irgendwas was ein, was wir jetzt noch nicht hier den Leuten mit auf die Ohren gegeben haben?
Ich habe gerade nur überlegt, mein erstes bewusst verfolgtes Matchplay war 2007. Aber das interessiert natürlich wahrscheinlich niemanden.
Weiß ich. Vielleicht gibt es welche, die das jetzt sich fleißig notieren und dich dann in 10 Jahren fragen, ob du das noch weißt.
Ja, da habe ich mich auch im Datenforum angemeldet. 24. Juli 2007.
Oh, die Zeit.
Ja, sie rennt. Was ist passiert? Ja, ja. Da war Peter Manley noch dabei beim World Matchplay zum Beispiel.
Guck mal gerade auf den Kalender. Wir haben heute den 8. Juli. Das heißt, ja, wahrscheinlich wird es der 22. Juli oder maximal der 23. Juli, wo wir uns hier bei Shortleg, dem Daten.de-Podcast präsentiert von Bulls, dann wieder bei euch melden. Ob da wieder eine Live-Folge wie heute was Spaß gemacht hat, auch danke an die Chat-Beteiligung oder als normale Folge auf jeden Fall frei für alle verfügbar. Das erfahrt ihr auf unserem daten.de Social Media Accounts. Wir wünschen euch viel Spaß beim Turnier. Blackpool, The Zone überträgt ja, soweit ich weiß, auch Pluto TV, Sport 1 ja nicht. Und ja, lest die Berichte auf daten.de. Wir werden natürlich jede Session auch die dann am Sonntag, je nachdem wie sie ausfällt, auch natürlich für euch berichten, Statistiken liefern. Und ja, dann hoffen wir, dass wir uns dann in zwei Wochen wiederhören. Hier bei Shorttrack, dem Daten Podcast. Kevin und Marvin sagen danke fürs Einschalten und wünschen eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.